Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Ursula von der Leyen hat ihre erste europäische Grundsatzrede gehalten. Wie die skizzierten Vorhaben zum Klimaschutz und zur Migrationspolitik in den östlichen EU-Staaten ankommen, das fragen wir gleich unseren Korrespondenten. Schweden will vorerst keine Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. Dahinter steht auch ein grundsätzlicher Wandel in der Asylpolitik des Landes. Den beleuchten wir gleich. Keine Elternzeit, kein Vaterschaftsurlaub. Die Schweiz hat wenig familienpolitische Maßnahmen gesetzlich verankert. Eine Volksabstimmung will das jetzt ändern und stößt auf Widerstand. Für Ursula von der Leyen war es eine Premiere. Zum ersten Mal hat die Chefin der EU-Kommission gestern eine Rede zur Lage der Union gehalten. Von der Leyen hat also, wie es seit einigen Jahren üblich ist, Rechenschaft über ihre Arbeit abgelegt und das politische Programm für die nächsten Jahre skizziert. Dabei gab sie sich kämpferisch.
Wenn Europa jetzt aufs Tempo drückt, müssen wir aber vor allen Dingen unsere Zögerlichkeit ablegen. Es geht vor allem darum, dass wir mehr Kontrolle über unsere Zukunft haben, Europa mehr Kontrolle über seine Zukunft geben. Wir haben alles, was es dazu braucht, um sie Wirklichkeit werden zu lassen.
Eine gute Zukunft für Europa, die stellt sich von der Leyen so vor. Die EU soll mehr Macht in der Gesundheitspolitik erhalten und es soll mehr Geld in die digitale Transformation fließen. Von der Leyen will aber auch in der festgefahrenen Migrationspolitik zu Lösungen kommen und sie will vor allem den Klimaschutz stärken. Das heißt konkret, bis 2030 soll die EU mindestens 55% an CO2-Emissionen einsparen im Vergleich zu 1990. Zwei zentrale Ziele, die nur erreicht werden, wenn alle EU-Staaten mitziehen, auch Tschechien und die Slowakei, die bei den Themen Klimaschutz und Migration oft eigene Vorstellungen haben. Dazu jetzt Fragen an Peter Lange in Prag. Herr Lange, der Klimaschutzvorstoß von der EU-Kommissionschefin, der liegt jetzt auf dem Tisch seit gestern. Wie wird das denn in Tschechien bewertet?
Also tagsüber gab es gestern keine nennenswerten Reaktionen. Der Hauptgrund ist, dass die Aufmerksamkeit hier sehr von der Corona-Pandemie in Anspruch genommen wird, die außer Kontrolle zu geraten droht. Die Zahl der täglichen Ansteckungen ist gestern erstmals auf über 2000 gestiegen. Es gab eine Dringlichkeitsdebatte im Parlament von der Opposition durchgesetzt, die halt der Frage nachging, wie konnte das Land in diese Lage geraten, und die Frage auch nach der Verantwortung der Regierung. Für Frau von der Leyen hatte gestern, glaube ich, niemand ein Ohr. Erst spät abends gab es einen Kommentar von Außenminister Tomáš Petříček. Dieses 55%-Ziel sei zu ambitioniert und finanziell nicht umsetzbar. Karel Havlíček, der Industrieminister, sprach von einer Diplomarbeit, die ohne Fakten auskommt. Also Tschechien teilt die Vision von Frau von der Leyen nicht. Das ist aber auch keine Überraschung.
Ist der Weg zu mehr Klimaschutz denn aus tschechischer Sicht möglich? Wie bezieht das Land seine Energie?
Also für Tschechien ist der Klimaschutz immer an Energiesicherheit gekoppelt und an das, was man für finanziell und wirtschaftlich realisierbar hält. Also CO2-Neutralität im Grundsatz ja, aber nicht ganz so schnell, um die Wirtschaft nicht zu überfordern. Und der Ausstieg aus der Kohle muss einhergehen mit dem Ausbau der Atomkraft. Die gilt hier als emissionsfreie, zuverlässige und saubere Energiequelle. Pardon, das hat man auch bei den Verhandlungen in Brüssel zu Protokoll gegeben, mit der Erwartung, dass Deutschland und Österreich, die beiden Nachbarländer, sich nicht querstellen, wenn dereinst in Dukovany ein fünfter Atommeiler gebaut wird, und auch in der Erwartung, dass die EU diese Form der Energiegewinnung dann mitfinanziert. Also der Anteil der Atomenergie soll bis 2040 von 30% auf 40% steigen. Im umgekehrten Weg soll dann entsprechend die Kohle abgebaut werden. Und der Ausbau der Erneuerbaren stagniert, derzeit 14%, 22% sind bis 2030 geplant. Die spielen jedenfalls in Tschechien nicht die Hauptrolle.
Schauen wir in die Slowakei, das ist auch ein Teil Ihres Berichtsgebietes. Welche Reaktionen kommen von dort, wenn es um die Klimaschutzziele der EU geht?
Also die Slowakei hat nur einen Braunkohletagebau und der ist auch nur mit großem finanziellem Aufwand zu erweitern. Und deswegen hat schon die letzte Regierung entschieden, dass dieser Tagebau und das einzige Braunkohlekraftwerk stillgelegt werden sollen. Das Geld, das man dort hätte reinstecken müssen, soll dort am Ort in Zukunftstechnologien investiert werden. Ansonsten ist auch für die Slowakei Atomenergie die erste Option, wenn es um CO2-Neutralität geht. Es gibt einen neuen Meiler in Mochovce, der ist fast fertig. Nach über 20 Jahren Bauzeit, begleitet von unzähligen Berichten über Baupfusch und Korruption. Der sollte mal 2 Milliarden Euro kosten. Wenn er nächstes Jahr in Betrieb gehen sollte, dann wird er etwa 6 Milliarden gekostet haben. Ob sich das irgendwann mal amortisiert, das ist völlig offen.
Die Atomkraft spielt also eine große Rolle. Ich würde gerne noch die Migrationspolitik anreißen. Das war auch ein Thema in von der Leyens Rede gestern. Dazu werden auch kommende Woche Vorschläge erwartet von der EU-Kommission. Das umstrittene Dublin-System könnte abgeschafft werden, heißt es. Ist denn von Tschechien und der Slowakei bei diesem Thema zukünftig mehr Kooperation zu erwarten?
Also die Positionen in beiden Ländern sind da unverändert. Alles, was nach einem Automatismus ausschaut, der beide Länder verpflichtet, eine Zahl X von Migranten aufzunehmen, Stichwort Quote, hat keine Chance auf Zustimmung. Wobei die Slowakei da immer um einiges smarter und gewandter auftritt als die Regierung in Tschechien. Auch was das Lager auf Lesbos angeht, eine Diskussion über Aufnahme von Flüchtlingen, die gibt es hier überhaupt nicht. Vergangenes Jahr hat eine NGO dafür plädiert, wenigstens ein paar kranke Kinder aus dem Lager nach Tschechien zu holen. Selbst das war nicht möglich. Die Haltung von Ministerpräsident Andrej Babiš ist da beinhart. Illegale Migration wird von uns nicht geduldet. Wir nehmen keine Flüchtlinge auf.
Wie kann man denn die beiden Staaten aus EU-Sicht jetzt an Bord holen, also bei den Themen Klimaschutz und auch wie zuletzt angesprochen Migration?
Ja, gute Frage. Klar ist eigentlich nur, wie es nicht geht. Mit diesen ständigen moralischen Appellen von oben herab, das geht auch Leuten hier, die aufgeschlossener sind gegenüber Flüchtlingen, inzwischen sehr auf die Nerven. Es wird, denke ich, keine Einigung geben, die nicht auf irgendeine Art von Arbeitsteilung rausläuft und die sich nach dem richtet, was jedes Land bereit ist, freiwillig zu leisten. Also gerade letzten Freitag hat die Regierung hier in Prag beschlossen, umgerechnet 4 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen für ein Projekt in Marokko, so eine Art Auffanglager für Migranten. Und dieses Projekt ist im letzten Jahr von den 4 Visegrad-Staaten mit Deutschland verabredet worden. Also Arbeitsteilung akzeptieren, die Tschechen und die Slowaken beim Wort nehmen. Wir helfen gern, sagen sie immer, bei der Sicherung der Außengrenze, in den Herkunftsländern auch. Wir nehmen ja auch Flüchtlinge auf, aber bitte dann aus Ländern, die besser in unseren Kulturkreis passen, zum Beispiel aus der Ukraine, wer weiß, vielleicht demnächst auch aus Belarus. Aber wir lassen uns zu nichts zwingen.
Und beim Klimaschutz, lässt sich da absehen, wie die beiden Länder an Bord geholt werden könnten?
Also das sehe ich im Moment nicht. Ich glaube, da werden am Ende die Fakten sprechen. Vielleicht wird irgendwann auch in Tschechien gesehen, dass so ein Atomkraftwerk doch immer viel teurer wird, als es ursprünglich mal geplant wird. Der Klimawandel führt auch dazu, dass der Fluss, den man braucht für das Kühlwasser, immer weniger Wasser hat. Also das sind vielleicht Faktoren, die irgendwann mal dafür sorgen werden, dass man das nochmal überlegt. Aber im Moment 80% der Leute hier sind für Atomkraft. Bei dem Atommüll sieht das dann schon wieder ganz anders aus. Da sehe ich im Moment nicht, was sich da großartig ändern wird.
Die Wahl von der Leyen zur EU-Kommissionschefin, die wurde ja auch explizit unterstützt von den östlichen EU-Staaten, auch von Tschechien und der Slowakei. Lässt sich denn jetzt nach einigen Monaten Amtszeit schon abschätzen, ob sich diese Unterstützung auszahlt?
Das lässt sich schwer sagen. Besonders Andrej Babiš, der Ministerpräsident hier, hatte sich ja für die Wahl von Frau von der Leyen schwer ins Zeug gelegt. Und damals gab es schon die Frage, was ihn da wohl getrieben hat. Denn die jetzige Kommissionspräsidentin ist ja als eine bekennende Europäerin bekannt, die mehr Integration will, während Babiš eigentlich mehr Kompetenzen an die Regierungen zurückgeben will. Also wenn er von ihr enttäuscht sein sollte, dann hat er das bisher für sich behalten, was ja auch ein Eingeständnis wäre einer Fehleinschätzung. Wenn man mit Anhängern der Opposition redet, dann kommt schon mal so etwas hinter vorgehaltener Hand wie Schadenfreude zum Ausdruck. Aber das heißt nicht, dass die dann mit den Visionen von Frau von der Leyen übereinstimmen.
Ursula von der Leyen hat gestern ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Und wie die Reaktionen in Tschechien und der Slowakei ausgefallen sind, das schilderte unser Korrespondent Peter Lange. Vielen Dank. Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos wird weiterhin nach tragfähigen Lösungen gesucht, unter anderem vor Ort. Die griechische Polizei hat heute Morgen damit begonnen, hunderte Flüchtlinge und Migranten in ein neues provisorisches Zeltlager auf Lesbos zu bringen. Aber auch nach politischen Lösungen wird weiter Ausschau gehalten. Die Diskussion um die Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen in der EU läuft. Schweden hat sich hier vorerst klar positioniert. Man werde keine Flüchtlinge aus Moria aufnehmen, das heißt es aus Stockholm. Damit rückt auch die Asylpolitik des Landes wieder in den Fokus. Die galt nämlich lange als liberal. Aber das hat sich in den letzten Jahren spürbar geändert. Carsten Schmiester zeichnet diese Veränderungen nach.
Migrationsminister Morgan Johansson von den Sozialdemokraten hatte es zunächst mit Wegducken versucht. Entscheidungen über die Aufnahme von Moria-Flüchtlingen treffe nicht die Regierung, sondern die Einwanderungsbehörde. Am Ende landete der Ball aber wieder bei ihm und er rettete sich mit der EU. Solange aus Brüssel kein Ersuchen um die Aufnahme von Flüchtlingen vorliege, könne man nichts tun, außer Decken und mobile Toiletten nach Griechenland zu schicken. Schweden hat sich vor 5 Jahren von der bis dahin offenen Asylpolitik verabschiedet. 2015 waren 163.000 Flüchtlinge ins Land gekommen. Daraufhin wurde das Zuwanderungsrecht deutlich verschärft. Mit Erfolg, so Johansson. Als Rot-Grün 2014 antrat, hat Schweden 12% aller Asylsuchenden aufgenommen, die nach Europa kamen. Heute sind es 3%. Schweden soll natürlich seinen Anteil innerhalb der EU aufnehmen, aber nicht mehr. Das schaffen wir einfach nicht. Viele Schweden sehen das ähnlich. Doch das indirekte Nein zur Aufnahme von Moria-Flüchtlingen stößt auch auf Protest. 150 Wissenschaftler haben sich in einem offenen Brief dagegen gewandt. Darunter die Göteborger Friedensforscherin Anja Frank. Sie äußerte sich im öffentlichen Radio SR. Wir wollen, dass Schweden in dieser akuten Situation auf Lesbos seiner Verantwortung gerecht wird. Es geht ja nicht darum, dass Morgan Johansson bestimmt, welche Personen Asyl erhalten sollen, sondern darum, die Menschen erst einmal an sichere Orte zu bringen, wo ihre Anträge rechtssicher geprüft werden können. Doch die Chancen dafür stehen schlecht. Schweden hat ein Problem mit Migranten. Reingelassen, alleingelassen, das war und das ist die Kritik. Ministerpräsident Stefan Löfven spricht ungewohnt offen darüber. Hat man so viel Migration, dass die Integration nicht gelingt, ist es klar, dass es zu sozialen Spannungen kommt. Wenn viele der Erwachsenen keine Arbeit finden, sehen die Kinder das und glauben vielleicht, das sei normal. Das ist ein Problem, deshalb hat meine Regierung die Migrationspolitik geändert. Unter anderem mit Begrenzung von Aufenthaltsgenehmigungen oder Einschränkungen bei der Familienzusammenführung. Das alles befristet bis Sommer 2021. Eine Kommission hat nun 26 Vorschläge zur permanenten Straffung des Asylrechts vorgelegt, die existierende Beschränkungen noch erweitern. Dauerhafte Aufenthaltsgenehmigungen soll es künftig etwa nur noch bei guten Sprachkenntnissen und ausreichendem Einkommen geben. Für die rechtspopulistischen Schwedendemokraten oder die konservativen Christdemokraten ist das zu weich. Zu hart dagegen für Linke und Grüne, die Schweden wieder als humanitäre Supermacht sehen wollen. Das stellt die rot-grüne Minderheitsregierung vor eine Zerreißprobe. Während Ebba Busch, Chefin der Christdemokraten, auf eine neue, rechte Regierung gemeinsam mit den bürgerlichen Moderaten und den Schwedendemokraten hofft. Letzteren dient sie sich mit ihrer neuesten Idee geradezu an. Busch will über Entwicklungshilfe den Ausbau von Gefängnissen im Ausland fördern und diese dann mitnutzen. Viel zu viele Häftlinge in unseren Gefängnissen sind Ausländer. Da können sie unserer Meinung nach die Strafe auch zu Hause absitzen, denn wir brauchen die Plätze hier, zum Beispiel um mit der Bandenkriminalität fertig zu werden.
Schweden diskutiert über die Aufnahme von Flüchtlingen und eine verschärfte Asylpolitik, Carsten Schmiester berichtete. Gleichstellung fördern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. Das ist das Ziel, das die Bundesregierung mit dem Elterngeld verfolgt. In der Praxis heißt das, Eltern können sich nach der Geburt um ihr Kind kümmern, ihren Job reduzieren oder unterbrechen und dafür bekommen sie finanzielle Unterstützung vom Staat, zumindest für einige Monate. Erst gestern wurde das Elterngeld von der Bundesregierung reformiert und teilweise sogar ausgeweitet. Eine Familienpolitik ist das, die in anderen Ländern nicht zum Standard gehört. In der Schweiz zum Beispiel. Berufliche Auszeiten, um die eigenen Kinder zu betreuen, sind dort nicht gesetzlich geregelt. Und wenn Väter länger bei ihren Neugeborenen sein wollen, müssen sie oft eigene Urlaubstage einsetzen. Genau das könnte jetzt eine Volksabstimmung, angesetzt für Ende September, ändern. Unser Schweiz-Korrespondent Dietrich Karl Meurer mit den Einzelheiten.
Viele frisch gebackene Eltern in der Schweiz schauen neidisch auf die Situation in anderen europäischen Ländern. Überall sonst gibt es Regelungen zu Vaterschafts- oder Elternzeiten.
Die Schweiz ist ein familienpolitisches Entwicklungsland,
sagt Adrian Wüthrich. Der Sozialdemokrat und Präsident des Gewerkschaftsverbands Travail Suisse schildert die derzeitige gesetzliche Lage in der Eidgenossenschaft.
Wir kennen keinen Vaterschaftsurlaub und keine Elternzeit. Die Schweizer Väter sollen gemäß dem Gesetz nach einem Tag wieder zur Arbeit gehen. Die Mütter immerhin haben seit 15 Jahren einen 14-wöchigen Mutterschaftsurlaub.
Der zweifache Vater kämpft für die Einführung einer beruflichen Auszeit für Väter, über die Schweizerinnen und Schweizer nach jahrelangen Debatten nun endlich abstimmen sollen. Als Präsident des landesweiten Komitees Vaterschaftsurlaub jetzt erklärt Adrian Wüthrich, dass Väter die Bindung zu ihrem Kind verbessern können, wenn sie mehr Zeit mit ihrem Kind verbringen.
Sie können väterliche Kompetenzen sich aneignen, der Vorsprung auf die Mutter wird verkleinert und mit diesen Erfahrungen können sie auch darüber hinaus dann nach dem Vaterschaftsurlaub präsentere Väter sein. Und das dient dazu, dass die Bindungen in der Familie auch besser werden. Davon zehrt am Schluss die ganze Gesellschaft.
Bei der zur Abstimmung stehenden Vorlage handelt es sich um eine typische Schweizer Lösung. Eine Volksinitiative, die 4 Wochen Vaterschaftsurlaub verlangt hatte, wurde zurückgezogen, nachdem im Parlament ein Kompromiss gefunden wurde. Sozialdemokraten, Grüne und Grünliberale, die eigentlich für eine längere Auszeit waren, einigten sich mit der bürgerlichen CVP und der Mehrheit der liberalen FDP auf 2 bezahlte Wochen. Doch ein Komitee von Mitgliedern der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei und jungen Liberalen hatte gegen die Einführung das Referendum ergriffen. Deshalb gibt es die Volksabstimmung dazu. Die Gegner sprechen von staatlichem Zwang und lehnen auch die Finanzierung durch Lohnbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern ab. Die SVP-Abgeordnete Diana Gutja begründete im Schweizer Fernsehen:
Mit diesen 2 Wochen Vaterschaftsurlaub, der staatlich verordnet ist, wird man diese Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen.
Strikt dagegen ist auch der liberale Ständerat Damian Müller. Er plädiert für unternehmens- und branchenspezifische Lösungen, die es teilweise bereits gibt.
Man sieht zum Teil, dass gewisse Branchen 16 Wochen Vaterschaftsurlaub haben. Wir haben größere Firmen, die bereits schon 20 Wochen Vaterschaftsurlaub eingeführt haben. Also das ist aus meiner Sicht dann schon elementar wichtig, dass man die Branchen, die Arbeitgeber entsprechend in der Handlungsvielfalt nicht einschränkt.
Doch die Chancen stehen gut, dass der Vaterschaftsurlaub vom Schweizer Volk angenommen wird. In Umfragen sprachen sich mehr als 60% der Befragten dafür aus. Beobachter meinen, sollte es tatsächlich so kommen, dann dürften die Befürworter einer längeren Elternzeit ihre Projekte vorantreiben.
Dietrich Karl Meurer berichtete über die Schweizer Volksabstimmung zum Vaterschaftsurlaub, die am 27. September stattfindet. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.